Jesus, danke, dass du gesagt hast, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du heute Morgen hier bist. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch die Reihen gehst. Ich möchte beten, dass du die Herzen und die Ohren des Herzens ganz weit aufschließt, Herr. Dass wirklich das, was wichtig ist für jeden Einzelnen heute Morgen, dass es ankommt, Herr. Dass es durchdringt, dass es ja eine Veränderung schafft, die Auswirkungen in unser Leben hat. Danke, dass du ein real erfahrbarer Gott bist, der es liebt. Ja, wirklich in unser Leben hineinzusprechen. Und so segne ich die Predigt jetzt und bete, dass du redest durch mich. Hab du Dank. Amen. Ja, wir wollen uns die nächsten drei Sonntage vor Weihnachten mit einem Teil der prophetischen Texte aus Jesaja beschäftigen, die auf Jesus hinweisen. Ich möchte einleitend ein paar Gedanken zur Prophetie im Alten Testament und zur Situation des Volkes Israel, zu der Zeit, in die diese Worte reingesprochen wurden, sagen, bevor ich uns dann dem eigenen Predigttext zuwende für heute. Die Zeit ist ja in gewisser Weise ein Geheimnis. Wir leben in der Zeit und deswegen können wir uns nicht wirklich vorstellen, wie es ist, außerhalb der Zeit zu sein. Stellen wir uns mal vor, wir sind viele Kilometer entfernt von einer großen Bergkette. Deswegen habe ich auch dieses Bild des Himalaya gewählt. Außerdem war ich mal mit Matthias und ein paar Leute aus der Gemeinde auf unserer Indienreise. Da waren wir in Mussoorie auf einem Berg in Nordindien und von dort aus haben wir diese Bergkette des Himalaya gesehen und es war sehr beeindruckend. Und warum haben wir die so gut gesehen? Weil wir in weiter Entfernung standen und da hast du gesehen, wie riesig diese Bergkette wirklich ist. Also stellen wir uns vor, wir stehen viele Kilometer entfernt und mit genügend Abstand und von außen betrachtet können wir die Bergkette sehen. Wenn wir aber direkt auf dem Berg selbst ständen, dann könnten wir nur die Umgebung um uns herum und vielleicht ein kleines bisschen weiter sehen. Und ich glaube, es ist ein Bild, was ganz gut verdeutlicht, wie es mit der Zeit ist. Wir leben in der Zeit und deswegen können wir nur einen kleinen Blick zurück und einen kleinen Blick vielleicht nach vorne werfen, der ist aber doch auch sehr begrenzt. Aber Gott betrachtet uns außerhalb dieser Bergkette der Zeit. Er steht außerhalb von Raum und Zeit. Er sieht die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft wie in einer ununterbrochenen Linie. Wir dagegen haben einen kleinen Ausschnitt, den wir sehen und wahrnehmen können. Und solange wir uns in diesem Leben bewegen und von einem Berg zum nächsten, manchmal sind auch ein paar Täler dazwischen, gehen, haben wir Gottes Perspektive nicht. Und deswegen schenkt Gott manchmal Menschen, in der Bibel lernen wir sie als Propheten kennen, eine Sicht, die über das, was wir natürlich sehen können, hinausgeht. Er ermöglicht einen Blick, einen Ausschnitt, ein Stück des Ganzen in die Zukunft über etwas, was er tun möchte, was er offenbaren möchte, aus der Perspektive der Zeit herausgesehen. Manchmal sind es so wie Umrisse, die gezeichnet werden in der noch nicht sichtbaren Zukunft. Und so stellt sich ja die Frage, warum tut Gott denn so etwas und was will Gott damit bewirken? Das prophetische Wort soll eine Auswirkung in unsere Situation, in unsere Gegenwart haben. Was das für die Israeliten bedeutet hat, dazu kommen wir gleich. Ich würde es aber gern mal an zwei praktischen Beispielen aus meinem Leben oder aus dem Leben von meinem Bruder erzählen. Ich weiß nicht, einige von euch kennen den David, meinen jüngsten Bruder. Der war letztes Jahr mit uns, wie die Sabine Deron zu dem prophetischen Seminar bei uns war, war er mit dabei. Und er hat die Sabine gesagt, unter anderem, dass sie sieht, wie er für Menschen betet und ihnen die Hände auflegt, dass er auch für Kranke betet und dass Gott diese Menschen berühren wird. Und dann ein paar Monate später hat David mich angerufen und hat erzählt, er wollte ein Gespräch haben mit seinem Vorgesetzten, er arbeitet bei der Polizei und wollte gern mit dem reden, ob das möglich ist, dass er mehr aus den Sonntagsdiensten rauskommt, weil er Christ ist und weil er sich gern in die Gemeinde engagieren will und einbringen will und wollte mit ihm reden, ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass er mehr da aktiv sein kann. Zwischenzeitlich ist der Chef aber krank geworden, schwer krank geworden und ist ins Krankenhaus gekommen. Und der David hat dann beschlossen, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Und sie haben das angesprochen, er hat gesagt, dass er Christ ist. Und dann ist was passiert. Und der David hat gesagt, er hat sich erinnert an dieses Wort, dass er für Menschen beten wird und dass er ihnen die Hände auflegen wird. Und dann hat er allen Mut zusammengenommen und hat seinen Chef gefragt, ob er denn für ihn beten darf und für die Situation, in der er ist. Und der hat es total gerne angenommen. Und David hat ihm die Hände aufgelegt, hat für ihn gebetet und der Mann war ganz tief berührt. Und dann habe ich gedacht, genau dazu ist das prophetische Wort ausgesandt, uns in der Situation, wo wir es brauchen, daran zu erinnern und uns Mut zu machen, etwas zu tun, wo uns vielleicht sonst der Mut verlassen hätte. Ja, und in dem Situation war das so schön. Ich weiß nicht genau, wie es ihm heute geht, da hätte ich nochmal nachfragen müssen, aber das Wort in dem Moment, Gebet für Menschen war schon immer auf seinem Herzen, das hat er schon immer gern gemacht, aber dieses sich wirklich zu getrauen, im Krankenhaus dem Chef die Hände aufzulegen, für ihn zu beten, das war schon nochmal ein Glaubensschritt auch nach vorne und da hat das prophetische Wort einfach dazu beigetragen, dass er ermutigt war. Und ich glaube, das hilft uns ein bisschen zu verstehen, für was das Prophetische auch da ist. Es spricht in eine Situation rein, um uns Mut zu machen, um uns zu ermutigen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Wort zugesprochen gekriegt habe, da ging es um Versorgung, dass Gott mein Versorger ist und dass er meinen Tisch deckt. Und es war in einer Zeit, wo ich gedacht habe, ich bin eigentlich gut versorgt. Dann habe ich das gar nicht so ernst genommen. Und eine ganze Zeit später gab es tatsächlich das, wo unsicher war, wie werden Dinge weitergehen, wird die Versorgung wirklich da sein, die ich brauche. Und dann hat das Wort auf einmal eine ganz andere Bedeutung für mich bekommen. Das wurde auf einmal so real, diese Angst, oh, was ist denn, wenn es am Schluss nicht reicht? Und dann kam mir dieses Wort wieder. Und witzigerweise war ich auf einer Veranstaltung, wo eine Frau zu mir kam und gesagt hat, ah, ich habe so ein Vers für dich auf dem Herz, das aber aus einem ganz bekannten Psalm, die hat es so ein bisschen abgetan und sagt mir genau den Vers wieder zu. Ich soll dir sagen, dass Gott dein Versorger ist und dass er deinen Tisch deckt. Und ich habe gesagt, du weißt gar nicht, wie viel mir dieses Wort bedeutet. Sie hatte gedacht, ja, so ein Vers aus einem bekannten Psalm. Und für mich war das wie, boah, Gott, du bestätigst das nochmal voll. Und das hat mir geholfen, einfach wirklich die Sorge loszulassen und zu sagen, Gott, du bist mein Versorger und wenn du meinen Tisch deckst, dann brauche ich keine Angst haben, dass ich Mangel haben werde. Und so hat mich das in der Situation, ein einfaches Wort aus einem bekannten Psalm, hat mich ermutigt. Und das ist einfach total stark. In 1. Korinther 14, Vers 3 heißt, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Also das Prophetische hat den Auftrag zu erbauen, zu trösten, Mut zu machen, aufzurichten. Und das Ermahnen steht mit demselben Wortstamm wie ermuntern. Ja, bedeutet, Ermahnung braucht eine große Reife im Prophetischen. Anfänger sollten da ganz die Hände von lassen. Es braucht eine große Reife, eine große Weisheit, auch damit umzugehen. Und dann ist ermahnend immer mit diesem Ausweg. Nie, es ist so und bups, jetzt hast du, sondern ermahnend. Und das ist ein Ausweg, den Gott schaffen möchte aus dieser Situation. Also der immer in etwas Ermunterndes hineinmündet, in etwas, was Gott tun möchte. Die Propheten des Alten Testaments haben häufig über einen zukünftigen Retter gesprochen. Und das gesamte Alte Testament scheint von dieser gespannten Erwartung dieses kommenden Retters durchzogen zu sein. Nun war es ja so, dass die Bücher der Bibel von vielen unterschiedlichen Verfassern geschrieben und zu ganz unterschiedlichen Zeiten über viele Jahrhunderte hinweg zusammengetragen wurden. Was sie miteinander verband, war ihre Identität als besonderes Volk Gottes. Und durch dieses kleine Volk Israel wollte Gott der Welt seine Liebe zeigen. Aber dieses Volk musste auch durch Zeiten der Trauer und Zeiten von großer Verzweiflung gehen. Weil die Israeliten in einem umkämpften Gebiet lebten, wurden sie häufig angegriffen von den Philistern, von den Babyloniern und schließlich von den Römern. Ihre Mauer, ihre Häuser und der Tempel wurden angegriffen und niedergerissen. Viele Juden wurden verschleppt in die Sklaverei. Einige haben im Exil einfach ihre nationale Identität ein Stück verloren. Es war also eine schwierige politische Lage. Es gab viel Zweifel, Verzweiflung, auch Verwirrung. Und vor diesem Hintergrund begann dann das große Zeitalter der alttestamentlichen Propheten. Alle haben sich so ein Stück zurückgesehnt nach der Zeit der großen Könige, nach David, nach Salomo. Und genau in diese Zeit hinein riefen die Propheten Männer wie Jesaja, Jeremia, Micha das Volk dazu auf, den Glauben zu behalten. Und ihre Botschaft war: Wartet auf einen weiteren König. Er wird der größte König von allen sein und er wird ein Friedensreich herbeiführen. Sie haben das Volk bestärkt in ihrer Hoffnung nach diesem Retter und Erlöser und Befreier ihres Volkes. Also genau in dem Augenblick, in dem das Volk am meisten Hoffnung brauchte, hat Gott Propheten gesandt, die ihnen einen Vorgeschmack gegeben haben einer besseren Zukunft. In den Worten und Werken der Propheten finden sich überall Andeutungen dieses Retters, einen König, der sein Volk retten und zu Gott zurückbringen sollte, den verheißenen Messias. Messias bedeutet im Alten Testament der Gesalbte. Also Salben war immer etwas, gesalbt wurden Menschen, die einen besonderen Auftrag, eine besondere Berufung hatten von Gott und die zubereitet wurden für einen besonderen Dienst. Tatsächlich finden wir in den alttestamentlichen Schriften über 300 konkrete Hinweise auf Jesus. Viele dieser Hinweise waren zur damaligen Zeit sehr rätselhaft. Also wenn wir zum Beispiel Jesaja 7 lesen, da geht es ja darum, dass dieser besondere Retter von einer Jungfrau geboren werden sollte. Das gab es vorher nicht und das gab es danach auch nicht. Wir mit unserem Wissen heute können das anders bewerten, aber damals war das ja eine Voraussage, das war irgendwie rätselhaft. Was sollte das denn bedeuten? Auf welches Kind sollte sowas zutreffen? Ich finde es eigentlich auch ganz toll, weil in dem Glaubensbekenntnis von Hillsong, das wir jetzt öfters auch singen, dieses Jahr, ich glaube an Gott, den Vater, da sind ja diese Wahrheiten unseres Glaubensbekenntnisses drin. Und da ist ja auch diese Passage, und wir glauben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Und wenn man so auf die Weihnachtszeit zugeht, dann, wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, die nicht gläubig sind, dann hört man immer mal wieder, ja, wie kann man denn das glauben, dass die Jungfrau schwanger geworden ist? Das ist ja wirklich ein bisschen, gell, und so. Und ich muss sagen, genau das ist der Punkt. Wenn wir das Übernatürliche aus dem Glauben weglassen, dann reduzieren wir ihn auf das Natürliche und das Menschliche und dann brauchen wir ihn nicht. Ja? Wenn wir das Übernatürliche aus dem Glauben weglassen, dann das geht nicht. Wenn es einen Gott gibt, dann muss er übernatürlich sein und dann muss er auch Dinge wirken, die wir mit unserem eigenen Verstand nicht fassen können, sonst wäre er nicht Gott. Also ja, ich glaube, dass die Jungfrau den Sohn gebar. Auch Micha macht eine Aussage über ihn, die sehr exakt und überraschend war. Er kündigt an, dass der König aus einem kleinen Städtchen namens Bethlehem kommen sollte. Da heißt es, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang und Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Ja, also wird sogar ein Ort genannt, aus dem der Retter kommen soll. Ein Ort, aus dem er zu dem Zeitpunkt gesagt hat, was soll schon Gutes daherkommen. Ja? Und Gott wählt sich das aus, Gott gibt exakt diese Angabe auch, wo dieser Retter herkommen soll. Daraus ging hervor aber auch, dass der Messias nicht durch die Grenzen der Zeit beschränkt sein würde. Da heißt, dessen Ausgang und Anfang von Ewigkeit her ist. Auf was für einen Mensch sollte das zutreffen? Das ist eine ganz klare Aussage auf Jesus hin. Es gibt Hinweise auf einen Dienst des Lehrens und Heilens und Wundertuns. Es gibt Hinweise auf einen Mann, der öffentlich anerkannt war, der aber dann auch von den Menschen verachtet und verlassen werden würde. Einen Mann, der mit Schmerzen und Leiden vertraut war. Sehr, sehr interessant. Wenn ihr mal in die Bibel schaut und die Verheißungen lest, die auf Jesus hinzielen, das ist hochspannend. Ich habe das jetzt die letzte Woche gemacht. Ich finde es wirklich super. Und dann, wenn wir dann weitergehen und im Neuen Testament die Erfüllung lesen, wie oft steht da, es erfüllte sich aber das Wort, es erfüllte sich, was geschrieben steht, es erfüllte sich, wenn man das nicht so im Blick hat, dann überliest man das ganz schnell. Wenn man aber mal bewusst drauf achtet, dann ist es wirklich erstaunlich, wie sehr Jesus die Erfüllung dessen ist, was da beschrieben wird. Ich will bewusst nicht alles aufzählen, weil wir die nächsten Wochen auch noch das ein oder andere betrachten wollen. Also die Bibel malt durch die Propheten wie ein Bild mit verschiedenen Künstlern, die unabhängig voneinander einzelne Mosaiksteine zusammentragen, mit dem Ergebnis, dass die Fragmente zu einem Kunststück werden und das Porträt von dem König entsteht, den wir später als Jesus Christus kennenlernen sollten. Das Interessante, ich habe das vorhin kurz gesagt, in 1. Korinther 13, Vers 9 heißt es auch, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und das gilt nicht nur für die neutestamentliche Prophetie, sondern auch für die alttestamentliche Prophetie. Also das Prophetische zeigt nie das Gesamte, sondern es zeigt immer einen Aspekt aus dem Ganzen. So ein Mosaik. Und im Alten Testament wurden viele dieser Mosaiksteine gesammelt und am Schluss hat es dieses gesamte Bild des Retters Jesus ergeben. Fast alle der 300 Prophezeiungen haben sich bereits erfüllt. Einige wenige stehen noch aus für die Zukunft. Und das ist wirklich spannend. Jesus entsprach allem, was vorausgesetzt worden war. Und ein Mathematiker hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine einzige Person 60 dieser Prophezeiungen erfüllen wird, bei einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 zu 157 liegt. Ich bin kein Mathematiker, aber das ist viel. Das ist eine 1 mit 157 Nullen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass nur 60 dieser Sachen auf jemanden zutreffen, der das vielleicht bewusst gesucht hat, das alles zu erfüllen, die ist gleich Null. Das ist wirklich unglaublich. Und das ist ein ganz, ganz starker Beweis für mich auch für die Glaubhaftigkeit der Bibel und das, was über Jesus auch vorausgesagt wurde. Wir sehen einen wunderbaren Gott, der seine Pläne durch den Lauf der Zeit hindurch bis ins kleinste Detail zum Ziel führt. Und das ist nicht nur ein netter Satz, sondern das hat was mit unserem ganz persönlichen Leben zu tun, weil wir, jeder Einzelne, zu diesem Plan Gottes gehört. Und es ist total wichtig zu wissen, dass er mein Leben, dass er dein Leben zum Ziel führen wird, ganz egal, wie es im Moment vielleicht aussehen mag. Wenn du dein Leben in Jesu Hände legst, dann wird er dein Leben zum Ziel bringen, egal wie es jetzt gerade aussieht. In 1. Philipper 1, Vers 6 wird uns das zugesprochen. Da heißt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein Werk in euch angefangen hat, sein gutes Werk, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Und ich glaube wirklich, dass das der ein oder andere heute hier hören muss. Dass Gott ein Gott ist, der über die Zeit ist, der seine Pläne zum Ziel bringt und der auch dein Leben vollenden und zum Ziel bringen wird, wenn du sagst, dass du das möchtest. Wir sehen diesen wunderbaren Gott, geduldig und treu. Wir wissen, dass er ein Gott ist, dem er vertrauen kann und dass Jesus der Messias ist, der diese Hoffnungen erfüllt. Ich möchte kommen zu dem Bibeltext aus Jesaja. Ich lese Jesaja 9, die Verse 1 bis 6. Da heißt, das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Land scheint es hell. Du wächst lauten Jubel und du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getön dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Habe jetzt nach der Luther-Übersetzung gelesen. Ihr könnt es auch mal in den moderneren Übersetzungen lesen, dann wird es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. Also eine große Verheißung, die auf Jesus hinweist. Jesaja spricht hier als erstes von diesem Licht, das leuchten soll in der Finsternis. Und Jesus sagt ja in Johannes 8, Vers 12 über sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht in der Finsternis umherzuirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Er spricht also prophetisch von diesem großen Licht und von der Hoffnung, die es den Menschen bringt. Ich habe für den BFP-Kalender, diesen Andachtskalender Inspiration durch Gottes Wort, in den vergangenen Wochen zwei Andachten geschrieben. Und eine Andacht war aus Matthäus 12, Vers 21, wo es heißt, denn auf seinem Namen, also dem Namen Jesu, ruht die Hoffnung der ganzen Welt. Was für ein starker Satz. Wenn wir so in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass es viele Menschen gab, auf denen große Hoffnungen geruht haben. Menschen, die zu Hoffnungsträgern wurden in der Gesellschaft, der Politik, in der Wirtschaft, im Sport. Menschen, von denen man sich eine Besserung erhofft hat, denen man Erstaunliches zugetraut hat. Aber Menschen, so gut sie es meinen, bleiben Menschen und damit fehlbar. Manche Hoffnungen haben sich erfüllt, andere wurden enttäuscht, weil Menschen begrenzt sind und wir als Menschen niemals alle Erwartungen erfüllen können, die andere an uns stellen. Es gibt einen Namen, auf dem zu Recht die Hoffnung der ganzen Welt ruht, und das ist der Name Jesus. Durch diesen Namen haben wir Zugang zu Gottes lebensverändernder Kraft. Und Brian Houston hat das Folgende über den Namen Jesus gesagt. Ich weiß, dass ich schon ein paar Mal zitiert habe, aber ich finde es so gut. Das müssen wir eigentlich alle auswendig können, weil es so stark ist. Er hat gesagt, es ist der Name Jesus, durch den wir befähigt werden. Er ist ein Name, der gleichermaßen persönlich wie machtvoll ist, vertraut wie auch weltweit bekannt, der als der einzige Weg zu Gott vollkommen exklusiv und in seiner Einladung an alle Menschen dennoch für jeden offen steht und einladend ist. Der Name Jesus kann in deinem Leben eine Kraft freisetzen wie nichts anderes, was du jemals erlebt hast. Er kann Türen öffnen, Wunden schließen und einen Weg über das Wasser einer stürmischen See bahnen. Sein Name ermöglicht es uns, die Begrenzung unserer eigenen Namen und Fähigkeiten zu überwinden. Die Hoffnung, die wir im Namen Jesus haben, ist ein Anker für unsere Seelen. Boah, was für ein Text. Müssten alle begeistert sein. Der Name Jesus, das ist der Name, der über alle Namen steht. Zu ihm ruht zu Recht die Hoffnung der ganzen Welt, weil sein Name größer ist, weil sein Name höher ist. Der Name Jesus, wenn er sich mit unserem Herzen und unserem Leben verbindet, der hat Kraft zu retten und zu erlösen. Er hat Kraft, die Dinge möglich macht, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen könnten. Und dieses Licht und diese Hoffnung, von der Jesaja-Text spricht, erfüllt sich in Jesus und scheint in die Finsternis auch unseres Lebens hinein. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt: In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Wie hat er geschrieben? Vollkommen exklusiv in seiner Einladung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und gleichzeitig einladend und offen für alle Menschen, weil Jesus nicht möchte, dass ein einziger verloren geht. Dann steht, er weckt Jubel und große Freude. Und ich glaube, jeder, der Jesus schon persönlich erlebt hat, weiß, dass es eine Freude gibt, die wirklich echt und tief ist, die von innen kommt. Da steht, dass das drückende Joch auf ihren Schultern und der Stecken des Treibers zerbrochen wird. Wow, was für eine großartige Beschreibung dessen, was Jesus getan hat. Alles, was uns niederdrückt, einengt, bindet, Sünde und Schuld, die schwer auf Menschen lasten kann. Alles, was uns von Gott und seinem Leben drängt, hat er hinweggenommen und zerbrochen durch sein Sterben am Kreuz von Golgatha und seine Auferstehung. Er hat den Weg zum Vater freigemacht. Übrigens finde ich den Gedanken des Treibers und des Getriebenseins einen sehr interessanten und auch einen sehr passenden in unsere Zeit. So dieses, was treibt uns an, wie sind wir oft doch auch getrieben durch viele Anforderungen, die an uns gestellt werden, durch viele Termine, die wir haben. Und ich habe so gedacht, was bedeutet es persönlich für mich, dass der Stecken des Treibers zerbrochen ist? Was bedeutet es für dich persönlich, dass der Stecken des Treibers zerbrochen ist? Worte, über die es sich wirklich lohnt, nochmal tiefergehend nachzudenken. In Matthäus 11, Vers 29 und 30 sagt Jesus: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da gibt es scheinbar zwei unterschiedliche, ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Joch ist, Jochs, Joche, keine Ahnung. Also halt die Mehrzahl, da gibt es diesen einen, den Joch des Treibers, der einengt und peitscht und der nichts Gutes mit uns im Sinn hat. Und dann gibt es dieses Joch, was Jesus uns anbietet, das sagt, das sanft ist und die Last leicht ist und wo wir Ruhe finden für unsere Seelen. Das ist echt stark. Jesus zerbricht den Stecken des Treibers, bietet uns stattdessen an, Ruhe zu finden für unsere Seelen. Denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Die Erfüllung des Wortes feiern wir an Weihnachten. Jesus kommt als Kind in diese Welt. Da ist dieser wunderbare Ratgeber, der so vielen Menschen einen Weg zeigt. Jesus kann in jede noch so hoffnungslose Situation seine Hoffnung geben. Es gibt so viele Menschen, die ratlos sind oder die falsche und schlechte Ratgeber haben. Aber wenn wir Jesus anschauen, sein Leben und sein Wort, wenn wir das ernst nehmen und es zum Maßstab für unser Leben machen, dann bringt es unser Leben an ein gutes Ziel. Manchmal ist es am Anfang vielleicht gefühlt schwerer, aber auf lange Sicht ist es der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Davon bin ich 100.000%ig überzeugt. Wir sind gut beraten, Jesus nachzufolgen und unser Denken und Handeln von seinem Geist bestimmen zu lassen. Der Text spricht von einem starken Gott. Diese Vorstellung scheint ja im ersten Moment nicht so zu dem Kind in der Krippe zu passen. Doch was für ein Gott, der die Macht hat, Mensch zu werden, dem es nichts ausmacht, sich klein zu machen und als Mensch in diese Welt zu kommen. Genau dieser Jesus sagt irgendwann, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Daran hat sich nichts geändert. Und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann wird er sich in unserer Schwachheit mächtig erweisen. Dann empfangen wir innere Stärke, das Böse mit Gutem zu überwinden. In unserer Ehe, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in deiner und meiner kleinen Welt, in der wir leben. Aber es geht nicht nur um unser Leben hier auf der Erde. Es spricht auch von Gott als dem ewigen Vater oder dem Vater der Ewigkeit. Das von Jesaja verheißene Friedensreich wird es erst in Gottes neuer Welt vollendet geben. Wichtig ist, dass wir aber auch mit dieser Ewigkeitsperspektive leben. Das Problem ist aber einfach, dass wir das so wenig fassen und greifen können und dass es deswegen oft so wenig mit unserer gefühlten Realität zu tun hat. Was ich merke, wenn sich das verändert, ist, wenn Menschen sterben, die wir lieb haben. Dann bekommt es eine ganz andere Dimension, mit dieser Ewigkeitsperspektive zu leben. Zu wissen, das hier war nicht das Ende, sondern es geht weiter. Wie wertvoll, dass wir an einen Gott glauben, der sagt, dass er der Vater der Ewigkeit ist. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern da gibt es etwas, was auf uns wartet. Nicht zuletzt ist er der Gott, der sich in Jesus offenbart, der sich nennt der Friedenfürst. Im Glauben finden wir eine Zuversicht, die die Geschenke unterm Baum nicht erzeugen können. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus, ganz egal, was du schon durchgemacht hast. Ich möchte dir meinen Frieden schenken. Ich habe in der vergangenen Woche mit mehreren Menschen gesprochen, die diesen Frieden das erste Mal in ihrem Leben erlebt haben. Wie stark, wenn jemand weiß, wie es ist, wenn man innerlich keinen Frieden hat und dann zu Jesus kommt und erlebt, wie das ist, wenn sein Friede, der laut Philipper 4-7 höher ist als alles Denken und Verstehen, der unser Verstehen weit übersteigt, der unsere Herzen im Glauben an ihn bewahren will. Wie toll, diesen Frieden zu haben, von dem Jesus sagt, dass nur er ihn geben kann, dass die Welt ihn nicht hat, sondern dass in der Welt Angst ist, aber dass wir getrost sein dürfen, dass er die Welt überwunden hat. Ein Frieden, der alles versteht und alle Gedanken übersteigt, das ist so ein kostbares Gut, das können wir mit keinem Geld der Welt bezahlen. Das kann selbst die schlimmsten Lebensumstände und das Nichtverstehen einschließen. Innerer Frieden, eine Seele, die ruhig wird bei Gott, das ist unglaublich. Augustinus, der Kirchenvater, hat es ja so schön gesagt, meine Seele ist unruhig, bis sie Ruhe findet bei dir, mein Gott. Was für eine starke Wahrheit, die auch in diesem Jesaja-Text steht. Die Verheißung und Erwartung des kommenden Erlösers, dessen Erscheinen an einem bestimmten Zeitpunkt der Heilsgeschichte bevorstand, hat ihre Erfüllung in Jesus gefunden. So, die Propheten des Alten Testamentes haben ein Bild gezeichnet, das sich mit dem Leben Jesus erfüllt hat. Wenn an dem einen oder anderen Punkt auch anders als in ihrer Vorstellung. Sie sind davon ausgegangen, das ist ein politischer Führer, der ein Friedensreich aufrichten wird, was anzufassen ist. Da waren andere Vorstellungen, aber aus unserer heutigen Sicht können wir verstehen, was das meint. Die Erfüllung beginnt mit seiner Geburt, die wir an Weihnachten feiern und wird ihren Abschluss finden in der Wiederkunft Jesus, die noch aussteht und der endgültigen Aufrichtung des Reiches Gottes. Und so wünsche ich uns, dass wir diese Gedanken mit in diese Adventswoche nehmen, dass wir an einen wunderbaren Gott glauben, der seine Pläne durch den Lauf der Zeiten hindurch bis aufs kleinste Detail zum Ziel führt. Und das, was für die ganze Welt gilt, gilt auch für dich und mich persönlich. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann bringt er seine Pläne mit unserem Leben zum Ziel. Und deswegen lieben wir diesen Jesus so sehr. Und genau das wollen wir jetzt nochmal miteinander singen. Jesus, die Liebe unseres Lebens.